SRF 3.
Verschleppt und umgebracht. Nach 4 Jahren Gefangenschaft töten Extremisten in Mali eine Schweizer Missionarin. Aufatmen für 400 Berner Partygänger. Sie müssen jetzt doch nicht, wie angekündigt, in Corona-Quarantäne. Und alles fährt, nein, kein Ski, Velo.
Bremsbeläge ausverkauft, Bremsscheiben ausverkauft.
Der Veloboom sorgt auch für Mangel bei Ersatzteilen. Das ist Info 3 am Samstag mit Mario Sturni. 4 Jahre lang war eine Schweizerin im westafrikanischen Mali in Geiselhaft. Jetzt die traurige Gewissheit, die islamistischen Geiselnehmer haben die 59-jährige Missionarin aus Basel getötet, offenbar schon vor einem Monat. Bereits 2012 war die Frau in Mali entführt worden. Sie kam dann aber wieder frei und reiste erneut nach Mali, wo sie wieder in die Fänge von Terroristen geriet. Ich habe vor der Sendung den NZZ-Afrika-Korrespondenten David Signer gefragt, was genau das denn für eine islamistische Gruppe ist, die hinter der Tat vermutet wird.
Also das ist eine dschihadistische, islamistische Gruppe, die sich GSIM nennt. Die gilt als malischer Ableger der Al-Qaida und die wehrt sich ganz generell gegen ausländische westliche Präsenz in Mali, ganz allgemein gegen westliche NGOs und Missionare natürlich.
Solche Entführungen, gehört das zum Standardrepertoire dieser Gruppierung?
Ja, das ist bekannt, dass der ganze Sahel, die Sahara und der Norden Malis ganz besonders gefährlich ist für westliche Ausländer. Da kommt es regelmäßig zu Entführungen. Das gehört gewissermaßen zum Geschäftsmodell der islamistischen Gruppen.
Jetzt wurden andere Geiseln, die ebenfalls vor 4 Jahren verschleppt worden sind, die sind freigekommen. Wissen Sie, warum die Schweizerin, die jetzt getötet worden ist, nicht freigekommen ist?
Also es heißt, es habe mit der neuen Übergangsregierung und den Islamisten einen Deal gegeben, dass 200 gefangene Dschihadisten freigelassen wurden und im Gegenzug eben diese französischen und italienischen Geiseln freigelassen wurden. Die Schweizer Geisel wurde offenbar vor einem Monat schon umgebracht, also möglicherweise wurde sie schon umgebracht, bevor es überhaupt zu diesem Deal kam. Es ist aber auch ein bisschen seltsam, warum das überhaupt erst jetzt an die Öffentlichkeit gedrungen ist, via diese eben französische Geisel, die jetzt freigelassen wurde. Normalerweise wird ja so ein Mord, so eine Tötung dann groß angekündigt und propagandistisch ausgeschlachtet. Das war hier nicht der Fall. Wir wissen nicht genau, warum.
Sie haben es schon angetönt, es kommt immer wieder zu Entführungen und Verschleppungen in Mali. Das Außendepartement EDA rät auch generell von Reisen dahin ab. Warum setzen sich Menschen wie eben diese Schweizer Missionarin trotzdem immer wieder dieser Gefahr aus?
Ja, das war ja tatsächlich ein bisschen erstaunlich, weil sie schon einmal entführt wurde, 2012, dann unter der Bedingung freikam, nicht mehr nach Timbuktu zurückzukehren. Sie hat dann ihre Arbeit mit den Kindern und mit der Missionierung aufgenommen. Jeder wusste, dass das hochgefährlich war, aber gut, sie sah das einfach als ihre Mission an und lebte schon lange dort. Das war vermutlich nun einfach ihre neue Heimat.
Sagt David Signer, der Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Jetzt zur Nachrichtenübersicht mit Basil Koller und zu einem Update zu den fast 1400 Barbesucherinnen und Barbesuchern in der Stadt Bern, die seit gestern in Quarantäne sind.
Knapp 400 von ihnen können ihr Zuhause früher wieder verlassen. Die Berner Behörden haben die Zahl der Quarantänefälle nach unten korrigiert, wie sie mitteilen. Denn für eine besonders betroffene Bar mussten die Daten der Gäste nachgebessert werden, weil nicht klar war, wer wann die Bar verlassen hatte. 1000 Partygäste vom letzten Wochenende müssen noch bis Dienstag in Quarantäne bleiben. Mehrere Länder melden so viele neue Infektionen mit dem Coronavirus wie noch nie seit Beginn der Pandemie. So etwa Portugal, die Niederlande, Russland, Polen und die Ukraine. Besonders viele Neuansteckungen verzeichnet Tschechien. Dort gibt es im Verhältnis zur Einwohnerzahl zurzeit die meisten Corona-Neuansteckungen. Die Regierung verhängte deshalb neue Massnahmen. Ab Montag gilt in Tschechien, Theater, Kinos und Museen werden geschlossen, Restaurants müssen um 20 Uhr schließen. In der Region Bergkarabach im Südkaukasus ist am Vormittag eine Waffenruhe in Kraft getreten zwischen Armenien und Aserbaidschan. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Waffenruhe bereits gebrochen zu haben. Armenien sagt, aserbaidschanische Truppen hätten einen Angriff gestartet und Aserbaidschan teilte mit, Armenien habe bewohnte Gebiete bombardiert. Beide Seiten bestreiten, dass sie die Waffenruhe gebrochen hätten.
Info 3 Abend.
Wer wegen Corona den Bus oder das Tram meidet, fährt vielleicht stattdessen Velo, auch an Tagen mit mäßigem Velowetter wie heute. Dass die Begeisterung für das Zweirad größer ist als auch schon, das merken auch die Veloläden und Hersteller. Ihnen werden die Velos regelrecht aus den Händen gerissen, auch noch jetzt im Herbst. Über heiß begehrte Velorahmen, Pneus oder Einzelteile berichtet Wirtschaftsredaktor Matthias Heim.
Seit der Corona-Krise pendeln noch mehr Menschen mit dem Velo zur Arbeit. Und sie schwingen sich auch in ihrer Freizeit häufiger in den Sattel. Neue Velos und Verschleißteile wie Pneus finden deshalb reißenden Absatz, beobachtet Bruno Hermann. Er betreibt den Online-Shop bikeimport.ch und hat 16'000 Komponenten im Sortiment.
Von heute auf morgen 200% mehr Verschleißteile.
Viele Leute haben dieses Jahr auch ihre alten Drahtesel wieder instand gestellt, nicht nur in der Schweiz. Mit der Folge, dass gewisse Komponenten zeitweise in ganz Europa ausverkauft waren.
Bremsbeläge ausverkauft, Bremsscheiben ausverkauft, gibt es nicht mehr vorläufig, 3 Monate Lieferfristen. Ja.
Neu ist, dass weltweit die Nachfrage nach neuen Velos und Komponenten gross ist. Zudem standen die Fabriken in Taiwan und Japan wegen der Corona-Krise zeitweise still. Dort produzieren die grossen Zulieferer. Die Folge davon, gewisse Teile sind nicht in genügender Zahl oder nicht zum gewünschten Zeitpunkt vorhanden. Selbst Scott als weltweit drittgrößter Veloproduzent bekomme das zu spüren, erklärt Reto Eschbacher, Marketingchef von Scott.
Ein Fahrer kann dann wirklich erst ins Geschäft kommen, wenn wirklich dann auch jede Felge und jede Gabel und Sattel dann komplett auf dem Fahrrad ist. Also das ist schon ein logistisches Meisterwerk, um das wirklich dann auch alles rechtzeitig zusammenzubringen. Und das war sicher etwas, was sehr anspruchsvoll ist zurzeit.
Der Sportartikelhersteller Scott mit Sitz im freiburgischen Givisiez ist in über 100 Ländern präsent und verkaufte alleine dieses Jahr fast 1 Million Velos. Bruno Hermann von Bikeimport hat weiterhin viel zu tun. Er steht in seinem Verteillager zwischen Regal und Verpackungsstation. Gute Beziehungen zu Lieferanten seien hilfreich, um an die Komponenten zu kommen. Aber auch sein Lager habe ihm geholfen, die Nachfrage weitgehend decken zu können. Lange ist in der Branche die Strategie aufgegangen. Heute bestellen, morgen produzieren, übermorgen liefern. Spätestens die Corona-Krise hat dieses Muster nun über den Haufen geworfen. Die Branche ist sich bewusst, dass der Boom nicht ewig anhalten wird. Ein Grund auch, weshalb die Produktionskapazitäten bestenfalls nur moderat ausgebaut werden. Die velofahrende Kundschaft muss wohl also künftig mit gewissen Verzögerungen rechnen, wenn sie es auf ein ganz spezielles Zweirad oder Komponenten abgesehen hat.
Info 3 Abend.
Eine Welt, gesteuert von der geheimen Elite, und die betet den Teufel an und opfert kleine Kinder. Das ist etwas zugespitzt der Kern der wirren Verschwörungsfantasie QAnon. Besonders in den USA hat sie eine zunehmende Anhängerschaft. Und deshalb haben diese Woche Facebook und auch Instagram entschieden, künftig strenger dagegen vorzugehen und Konten und Seiten mit QAnon-Inhalten zu löschen. Wie sinnvoll das ist, darüber hat mein Kollege Beat Soltermann mit Pia Lamberti gesprochen, die Sozialpsychologin forscht an der Uni Mainz zu Verschwörungsideologien.
Ich würde schon sagen, dass das eine gute Strategie ist, gegen solche Gruppen vorzugehen und zu zeigen, dass die eben ja diese Inhalte nicht auf diesen Plattformen geduldet werden. Das hat dann unterschiedliche Effekte, aber erstmal ist das positiv zu bewerten.
Schon im August hatten diese sozialen Netzwerke strengere Maßnahmen ergriffen. Auch Twitter tat es damals, aber offenbar haben diese keine Wirkung gezeigt.
Genau, also es gab schon unterschiedliche Maßnahmen, einmal gegen Gruppierungen oder eben auch gegen Fake News, aber das war halt oft so ein bisschen halbherzig, würde ich sagen, und erst jetzt wird da stärker gegen vorgegangen.
Sollten die Online-Netzwerke überhaupt etwas gegen QAnon-Botschaften unternehmen?
Ich denke schon, dass man verschwörungsideologische Inhalte, in dem Fall QAnon, nicht einfach so im Netz lassen sollte, weil das ja oft wirklich entweder gefährliche Inhalte sind oder da Hetze betrieben wird, Fehlinformationen verbreitet werden. Da hat man als Unternehmen schon eine Verantwortung, sich hier zu positionieren.
Aber gerade Facebook hat sich ja lange Zeit auf die Meinungsäußerungsfreiheit berufen. In den USA ist das auch ein viel größerer Begriff als zum Beispiel in Europa. Also gilt das alles nicht mehr?
Naja, man kann ja schon noch seine Meinung äußern, aber wenn es einfach falsch ist oder wenn es eben ja gefährliche Inhalte sind, antisemitische Inhalte, dann würde ich sagen, fällt das nicht mehr unter Meinungsfreiheit, sondern ist eben Hetze.
Jetzt löschen und sperren, ist denn das sinnvoll?
Ich würde sagen, es ist so ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite entzieht man den Gruppen natürlich Reichweite. Das heißt, die können eben nicht mehr so einfach ihre Inhalte verbreiten. Über Facebook erreicht man ja doch viele Menschen. Die sind natürlich dadurch nicht weg. Das heißt, die suchen sich andere Plattformen. Wenn viele Plattformen rigoros vorgehen, wird es für die auch immer schwieriger und die müssen sich dann Nischen suchen, über die sie nur noch wenig Menschen erreichen. In Deutschland ist es ja so, dass Telegram in der Krise ziemlich groß geworden ist und das wurde dann eben zur Alternative.
Besteht da nicht die Gefahr, dass diese Leute einfach abtauchen, dass sie sich isolieren und eigentlich noch radikaler werden, wenn sie nur unter sich selbst sind?
Das ist ein Punkt. Also gerade bei so Netzwerken oder Anbietern wie Telegram ist es ja so, dass man dann wirklich nur noch diese Inhalte zu sehen bekommt. Das heißt, da ist ja Gegenrede überhaupt nicht mehr möglich. Das ist eine einseitige Kommunikation. Und sie können sich natürlich auch inszenieren als die, die angeblich unterdrückt werden. Es wird ja dann auch gerne fälschlicherweise von Zensur gesprochen. Und das ist nochmal so eine Sache, da muss man auf jeden Fall gucken. Und es ist auch schwieriger, natürlich hier zu reagieren bei einem geschlossenen System. Aber ich halte es trotzdem für sinnvoll, eben solche Gruppen zu sperren.
Sagt Pia Lamberti, die an der Uni Mainz zu Verschwörungsideologien forscht. Ob es beim Herbstwetter bleibt, das sagt uns Basil gleich nach den News vom Sport.
An der Mountainbike-Weltmeisterschaft hat der Berner Matthias Flückiger die Silbermedaille gewonnen. Er wurde im Cross-Country nur vom Franzosen Jordan Sarrou geschlagen. Dritter wurde Titouan Garot, ein weiterer Franzose. Die Polin Iga Świątek hat die Tennis French Open gewonnen. Die 19-Jährige besiegte im Finale in Paris die US-Amerikanerin Sofia Kenin in zwei Sätzen mit 6:4 und 6:1. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute bleibt es wechselnd bewölkt mit einigen Schauern. Morgen ist es im Norden wechselhaft bei 10 Grad, im Süden ist es oft sonnig bei 18 Grad.
So viel Info 3 für heute Samstag. Uns gibt's morgen wieder oder jederzeit im Internet unter srf.ch/audio. Heute im Studio Basil Koller und Mario Storni.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.